Am 12. Januar 2015 verabreichte der Angeklagte seinem Landsmann und Mitbewohner Khaled Idris im Hinterhof des Anwesens Johannes Paul
Thiemers. Hassan sitzt da auf seiner Anklagebank wie in all den Tagen zuvor, sagt nichts. Derselbe hochgeschlossene Kapuzenpullover, der Ausdruck in seinen feinen Gesichtszügen immer gleich. Fast könnte man denken spöttisch oder eher gequält, konzentriert.
Wie ich ihn in dem Gerichtssaal dort gesehen habe, er war mir so, ob er getäubt ist. Ich will auch nicht vorzeitig etwas sagen, ne? Aber meine Gedanken sagen es einfach, ist alles so komisch, soll ruhig bleiben.
Mokhtar ist misstrauisch. Er weiß immer noch nicht, ob er ans Geständnis glauben soll. Er hat auch einen ganz eigenen Blick auf diesen Prozess. Er ist der Kopf der Initiative Uriallo, dem Mosambikaner, der in einer Polizeizelle in Dessau am lebendigen Leib verbrannte und von dem es lange hieß, er habe sich selbst angezündet.
Ich habe ihn beobachtet, als er aus dem Saal da rausging, in dieser langen Flur, wie er gelaufen ist, so ganz langsam und so kaputt und so fertig.
Nur einmal bricht dann doch plötzlich alles aus ihm raus.
Er war in seinem Zimmer, als sie ihn abholten. Er war noch im Schlafanzug und hat sich schnell angezogen. Er hatte nicht einmal Zeit, Schuhe anzuziehen, deshalb ist er in Hausschuhen mitgegangen.
Hassan spricht jetzt immer schneller, verhaspelt sich und bricht dann plötzlich wieder ab.
Nach meinem Eindruck hat er diese ganze Diskussion nicht mehr richtig verstanden und hat sich ein Stück weit irritieren lassen und hat dann auch Dinge gesagt, die, wenn man die Akten kennt, offenkundiger Quatsch sind. Und hat zum Beispiel erzählt, dass er aus dem Bett geholt worden wäre, hätte barfuß zum Polizeiauto runtergehen müssen und im Polizeiauto wären ihm Ketten angelegt worden. So habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass er gedacht hat, es bringt ihm Punkte, wenn er das Verhalten der Polizei als möglichst unfair und nicht als korrekt darstellt. Und ich denke mir, wenn jemand aus einem Polizeistaat wie Eritrea kommt, ist diese Verhaltensweise noch nicht mal so fernliegend, indem man auch vom Staat keinen fairen Prozess erwarten kann.
In Eritrea sind willkürliche Verhaftungen, Folter und Zwangsarbeit Alltag. Tausende sitzen ohne Anklage oder Aussicht auf ein Gerichtsverfahren in Haft. Tod im Gefängnis ist üblich, durch Aushungern oder Misshandlungen. Durch Schläge mit der Peitsche, mit elektrischen Stöcken, das Zusammenbinden des Körpers zu einer Acht, Aufhängen an Bäumen, durch das Hinterherziehen von Gefangenen hinter einem fahrenden Auto. Kennt Hassan die Gefängnisse seiner Heimat? Wie muss ein Prozess hier auf ihn wirken? Gibt es dazu eigentlich gar keine Fragen hier im Saal? Die Richterin hat Fotos in der Hand von einem Bierkasten in einem der WG-Zimmer. Wem der gehöre? Der Mitbewohner, der als Zeuge geladen ist, zuckt mit den Schultern. Vielleicht glaubt er, dass das auf ihn zurückfallen könnte? Auch Mitbewohner 2, 3 und 4 scheuen sich, irgendetwas zu sagen.
Ich glaube aber, das liegt weniger an der Angst oder Zurückhaltung oder Angst vor Konsequenzen, sondern schlicht und ergreifend einem mangelnden Verständnis, was das soll. Also die inhaltliche Kontextualisierung, warum sind solche Detailfragen wichtig? Das Opfer ist ja bereits tot und es hat ja auch einen Täter gestanden.
Herr Salih, Sie selbst müssen sich zu dem Vorwurf nicht äußern.
Zusammen mit den Anwälten steht der Mitbewohner vorn bei der Richterin und mit Hassan. Es ist das erste Mal, dass der Angeklagte aufstehen darf. Die beiden Wachmänner stehen dicht hinter ihm. Offensichtlich weiß er nicht so recht, wohin mit seinen Armen. Verschränkt sie vor der Brust. Die Befragung zieht sich immer weiter hin. Richterin und Staatsanwalt sind genervt.
Aber ich weiß, durch meine Erfahrung, Gericht, Justiz ist ein Theaterstück. Es wird alles vorbereitet. Das Justiz in Deutschland und das Justiz in Eritrea oder in China ist alles dasselbe. Ich denke, das ist alles schon geklärt. Sie wissen alles, wie das Urteil dahingestellt wird. Wir Menschen sollen uns nicht verwirren. Vielleicht bin ich auch selbst verwirrt, aber meine Erfahrung, die ich mit Justiz gemacht habe, wirklich. Und ich bin fast so oft im Gericht gegangen und da habe ich das angeschaut.
Bisher hat die Nebenklägerin nicht viel gesagt, nur akribisch mitgeschrieben. Jetzt ist sie diejenige, die als einzige nachhakt.
Kennen Sie Sami, den besten Freund von Khaled?
Sami? Ihn hatte ich doch schon zusammen mit Isaias besucht. Sie ist die Erste, die überhaupt nach ihm fragt.
Sie haben mit Hassan das Zimmer geteilt. Sind Ihnen einmal Verletzungen an seinen Armen aufgefallen? Oder Narben?
Sie ist auch die Einzige, die näher auf das medizinische Gutachten eingeht. Dabei hat der Rechtsmediziner gerade erst in mörderischem Tempo heruntergerattert, was der Kapuzenpulli alles verdeckt.
Auf der Stirn strichförmige Narben. Am Rumpf eine langgezogene Narbe über das Brustbein mit Verlauf nach links. 13 cm lang, 0,5 cm breit. Weißliche Narbenflecken an der Wirbelsäule. Linker Oberarm eine Narbe von 2,5 cm Länge. Eine weitere Narbe 4 mal maximal 1,5 cm. Am Unterarm eine abgeheilte Hautschürfung von 8 cm. Am Handgelenk eine bräunliche parallel verlaufende Narbe. Auch am rechten Oberarm Narben. Des Weiteren zahlreiche stichförmige Narben.
Stichförmige Narben, weiße Flecken. Spuren von Folterungen? Hassans Vergangenheit ist unklar. Sie steht auch nicht zur Debatte. Es sei ein typisches Bild von Selbstbeibringungen, schlussfolgert der Rechtsmediziner. Aber an der Wirbelsäule? Hassan sagt nichts. Das macht das psychiatrische Gutachten für ihn. Darin heißt es, voll zurechnungsfähig.
Die Leute kommen mit einer Vorgeschichte hierher, logischerweise. Die haben auch auf ihrer Flucht Dinge erlebt, die wir uns in unserem behüteten Leben hier in Deutschland nur schwer vorstellen können. Und dass es dann zu Konfliktsituationen beispielsweise kommt, man dann sozusagen einen engen Raum hat, wenig Privatsphäre, eine schwierige, teilweise traumatisierende Fluchtgeschichte, wenig, sagen, 1:1 Betreuung, Beratung für die Menschen, wo es eigentlich Not tut, das leider solche Dinge passieren können, ist, denke ich, ein trauriger Fakt. So.
Ereignisse aus der Vergangenheit können die Gegenwart überlagern, Erinnerungen verfälschen oder auslöschen. Das sind nur wenige, die sich mit diesen psychischen Folgen von Traumatisierungen auskennen. Mirjan Schuler-Utschak hat jeden Tag damit zu tun. Sie arbeitet mit Flüchtlingen in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Berliner Charité.
Konzentrationsstörungen können vorhanden sein, Erinnerungslücken etc., dass sie also nicht immer hier im Hier und Jetzt sind und die können nicht so schnell die Sprache zum Beispiel lernen, die können nicht so schnell Kontakte knüpfen, ihre Aufnahmefähigkeit, all das verändert sich in diesen Zuständen. Das heißt also, wenn sie traumatisiert sind, haben sie nicht mehr Zugang zu all ihren Fähigkeiten und Kompetenzen.
Und dann werden sie im Zweifel zu Integrationsverweigerern abgestempelt oder abgeschoben.
Wenn wir in Deutschland Flüchtlinge aufnehmen und wir behandeln die nicht richtig, dann ist das wirklich schwierig auch für die Zukunft. Wir werden letztendlich schwerkranke Menschen immer wieder probieren zu integrieren, aber wir werden es nicht hinkriegen.
Vielleicht sprechen die Narben ihre eigene, Hassans Sprache. Nur hört die keiner oder versteht sie nicht.
Er warf das Messer fort. Er erinnert sich nicht, ob nach rechts oder links.
Eigentlich müsste die Verteidigung noch hier nachbohren. Wir wissen immer noch fast nichts über Hassan. Auch an Tag 4 sitzt er immer noch bewegungslos da. Brodelt das hinter dieser Fassade? Woher kommt die Wut gegen sich selbst?
Und die meisten, was ich hier erlebt, es werde nicht nachgefragt richtig. Und dieser Justiz bei den Halle, das war auch genauso. Ich sage nicht, dass die kein Interesse haben, dass die Wahrheit rauskriegen, sondern die haben das alles jetzt vorbereitet, vor dem Prozess. Und das läuft, so läuft das. Ich will jetzt nicht das Justiz kritisieren. Die Justiz ist auch ein System.
Ein System, das massive Gewalterfahrungen des Angeklagten attestiert, ohne sie aber weiter zu hinterfragen. Das Ungreifbare und das Schweigen auf beiden Seiten der Gerichtskammer war nie so laut wie heute.